Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr. Sie hören Rendezvous, die Mittagsthemen von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Bei einem Felssturz auf die Gotthardbahnlinie wird ein Bauarbeiter verschüttet, zwei weitere werden verletzt, dazu gleich mehr. Außerdem in der Sendung: Mehr Post braucht es nicht, findet der Nationalrat und lehnt die Postinitiative ab. Und 60 Jahre Queen Elizabeth. Die Jubilarin sagt, die meisten Menschen hätten eine Arbeit und gingen dann nach Hause. Anders der Königinnenjob, der sei eine Lebensaufgabe.
Most people have a job and then they go home. And in this existence, the job and the life go on together, because you can't really divide it up.
Großbritannien feiert die Queen, wir schauen zu. Im Tagesgespräch mit unserem Korrespondenten Martin Aliot um 13 Uhr. Geschehen ist es um 9 Uhr diesen Morgen. Bei Gurtnellen im Kanton Uri löst sich der Fels, Geröll verschüttet die Gotthardbahnlinie und einen Arbeiter einer Bauekippe. Zwei weitere Arbeiter werden verletzt. Beat Vogt von der Regionalredaktion Zentralschweiz fasst das Geschehen zusammen.
Der Felssturz ereignete sich in der Nähe der Stelle, an welcher bereits im März das Bahngeleise verschüttet worden war und daraufhin eine Sicherheitssprengung durchgeführt wurde. Heute Morgen erfassten die Geröllmassen Bauarbeiter, die an der gefährlichen Stelle mit Felssicherungsarbeiten beschäftigt waren, sagt Damian Meyer von der Kantonspolizei Uri.
Drei wurden betroffen von diesem Felssturz, zwei verletzten sich mittelschwer und wurden in die Spitäler Altdorf und Luzern überführt. Wir müssen im Moment davon ausgehen, dass eine Person noch verschüttet ist.
Zum Verschütteten kann die Polizei noch keine weiteren Angaben machen. Der Mann ist noch nicht geborgen. Die Bergungsmannschaften seien zwar vor Ort, könnten die Felssturzstelle aber noch nicht begehen. Zuerst brauche es geologische Abklärungen, da sonst die Gefahr zu groß sei, dass Nachstürze zu weiteren Opfern führten. Die Gotthardbahnlinie bleibt voraussichtlich für 3 Tage gesperrt. Die Schäden seien groß, sagt SBB-Mediensprecher Reto Kormann.
Es wurden Fahrleitungsmasten geknickt, die Gleisgeometrie wurde verschoben, also die Gleise müssen neu ausgemessen und allenfalls sogar ersetzt werden. Es gibt natürlich auch eine Stützmauer an der Absturzstelle, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Und bis alles wieder repariert ist, sind Ersatzbusse im Einsatz. Laut SBB muss mit Verspätungen von 1 bis 1,5 Stunden gerechnet werden. Nicht betroffen ist der Autoverkehr auf der Gotthardachse.
Soweit die ersten Informationen zum Felssturz von Beat Vogt. Und noch ein Hinweis für Italienreisende. Reisende aus Basel, Olten und Aarau werden auf die Lötschberg-Simplon-Achse gelenkt. Reisende ab Zürich und Luzern gelangen mit den Zügen bis Flüelen. Ab dort werden sie mit Bussen bis Göschenen weiterbefördert. Und nun weiter zu anderen wichtigen Nachrichten des Mittags mit Jonathan Fisch.
Der Nationalrat empfiehlt die Postinitiative von Gewerkschaften und SP klar zur Ablehnung. Die wichtigsten Anliegen der Postinitiative seien bereits heute erfüllt, befand die bürgerliche Mehrheit im Rat. Die Volksinitiative verlangt ein flächendeckendes Poststellennetz und eine Quersubventionierung der Post durch eine eigentliche Postbank. Der Ständerat wird später Stellung beziehen. In der Schweiz soll das Bundesgericht Bundesgesetze nicht auf ihre Verfassungsmäßigkeit prüfen können. Das sagt die Mehrheit des Ständerats. Er ist auf 2 entsprechende Vorstöße nicht eingetreten mit 27 zu 17 Stimmen. Anders als der Nationalrat befand der Ständerat, die Gesetzgebungskompetenz des Parlaments sei höher zu gewichten als die Kompetenz des Bundesgerichts. Damit wäre das Bundesgericht auch in Zukunft verpflichtet, Bundesgesetze anzuwenden, die der Verfassung widersprechen. Das Geschäft geht zurück in den Nationalrat. Das Parlament will ein härteres Vorgehen gegen Zwangsheiraten. Nach dem Nationalrat hat sich auch der Ständerat deutlich für eine entsprechende Gesetzesverschärfung ausgesprochen. Mit der neuen Regelung werden Zivilstandsämter verpflichtet, Anzeige zu erstatten, wenn sie Hinweise darauf haben, dass eine Heirat unter Zwang erfolgt. Wegen geringfügiger Differenzen geht die Vorlage zurück in den Nationalrat. Die Schweiz soll mehr Geld ausgeben als bisher für die Entwicklungszusammenarbeit. Das hat der Nationalrat beschlossen, gegen den Willen der SVP. Konkret bewilligte die Große Kammer für die nächsten 4 Jahre Kredite in der Höhe von insgesamt gut 11 Milliarden Franken. Das entspricht 0,5% des Bruttonationaleinkommens. Mit der Aufstockung folgte der Nationalrat dem Bundesrat und einem früheren Grundsatzentscheid des Parlaments. Die Vorlage geht nun in den Ständerat. Banken müssen Daten wie Kundenprofile und Anlageziele herausrücken, wenn die betroffenen Kunden das verlangen. Dies hat das Bundesgericht in einem Grundsatzurteil festgehalten. Die Pflicht zur Auskunft gilt auch, wenn eine Schadenersatzklage droht. Der Fall betrifft die Großbank Credit Suisse. Ein deutsches Ehepaar hatte die betreffenden Daten überprüfen wollen. Die CS hatte mit den Anlagen des Paares hochriskante Geschäfte gemacht und erhebliche Verluste erlitten. Das Paar bestritt danach, die Bank dazu ermächtigt zu haben. Die Bank verweigerte die Auskunft. Die Schweizer Konsumentenschutzorganisationen haben erste Klagen eingereicht gegen Firmen, die sie des unlauteren Wettbewerbs bezichtigen. Die gesetzliche Möglichkeit zur Klage besteht seit dem 1. April. Die Organisationen hoffen auf abschreckend hohe Bußen. Angezeigt wurden rund 2 Dutzend Unternehmen, darunter die Krankenkassen Groupe Mutuelle und Visana, wegen deren Telefonmarketing. An den Pranger stellen die Konsumentenschutzorganisationen auch Lockvogelangebote und Adressbuchschwindel. Im Kanton St. Gallen sollen Muslime auf den offiziellen Friedhöfen beigesetzt werden können. Das Kantonsparlament ist auf ein entsprechendes Gesetz eingetreten. Die Gemeinden können demnach selbst entscheiden, ob sie Grabfelder für Andersgläubige wollen. Sie sind dazu aber nicht verpflichtet. Noch vor einem Jahr war die Vorlage umstritten gewesen. Die Regierung formulierte darauf das Gesetz etwas offener. In der Schweiz gibt es bereits einige Städte, in denen Muslime auf separaten Grabfeldern bestattet werden können. Spanien kann die derzeit verlangten Zinsen bei der Aufnahme neuer Gelder nicht bezahlen. Finanzminister Montoro sagte am Radio, Spanien müsse einen Risikoaufschlag bezahlen, der ihm den Zugang zu den internationalen Finanzmärkten praktisch verunmögliche. Für Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit muss Spanien fast 6,5% bezahlen. Heute Mittag sollen die Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Länder ihr weiteres Vorgehen in der Finanzkrise beraten.
12.38 Uhr. Ein historischer Entscheid war im Ständerat angekündigt. Was ihn verhinderte? Die Angst vor politischen Richtersprüchen. Wenn die Hoffnung stirbt, in Syrien brechen die bewaffneten Rebellen die Waffenruhe. Wenn die Mehrwertsteuer für den Privatjet zu teuer ist, ein ungewöhnlicher Bundesgerichtsentscheid. Und draußen stehen, warmes Bier trinken und tanzend die Queen feiern.
To stand outside, drink warm beer and jive. No other nation that I can conceive of would do it.
Das machen nur die Briten. Wir sprechen über sie. Im Tagesgespräch um 13 Uhr. Und damit weiter zu den Börsendaten und zum Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.720 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2010 gehandelt, der Dollar zu 96,61 Rappen. Das Wetter heute Nachmittag scheint trotz einiger Wolken oft die Sonne und es bleibt trocken. Die Temperatur erreicht im Norden 19, im Süden 25 Grad. Morgen Mittwoch ist es wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise fällt Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad. Am Donnerstag ist es in der Deutschschweiz mit Föhn, zum Teil sonnig, bei 24 bis 28 Grad. Im Westen kommen im Lauf des Nachmittags Gewitter auf, im Süden ist es oft bewölkt und zeitweise fällt etwas Regen. Verkehrsinfo DRS von 12.40 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Früher hatte jedes Dorf eine eigene Poststelle. Wer Einzahlungen machen oder Briefe aufgeben wollte, ging damit an den Postschalter. Heute hat nicht mehr jedes Dorf eine Post. Einige haben Postagenturen im lokalen Lädeli. An anderen Orten kommt der Pöstler nach Hause und holt sich Briefe und Einzahlungen gleich selber. Die Initiative für eine starke Post will diese Entwicklung stoppen. Doch damit kann sich der Nationalrat nicht anfreunden. Geraldine Eicher.
Wer mag die guten Dienste der Post nicht? Sie bringt Lohnabrechnungen, Liebesbriefe und Weihnachtspakete. Das wissen viele zu schätzen, wie CVP-Nationalrat Martin Gandinas.
Ich bin ein Fan der Post.
Doch der gelbe Riese war in den letzten Jahren auch für viele ein rotes Tuch. 1500 Poststellen wurden geschlossen und auch letzte Woche wieder hat die Post mit einem Stellenabbau für Unmut gesorgt. Das Unternehmen Post denke nicht mehr genug an den Service Public, fürchtet SP-Nationalrat Max Schoppach.
Heute geht man hin mit einer rein renditeorientierten Optik und reißt damit Löcher in die Grundversorgung. Die Folgen: Restrukturierungen am Laufmeter, Schließungen und Stellenabbau.
Die Gewerkschaft Syndicom und die SP wollen mit der Initiative erreichen, dass die Post ein flächendeckendes Poststellennetz mit eigenem Personal betreibt. Finanzieren wollen sie dies mit Gewinnen einer neuen Postbank. Unterstützung erhielten SP und Syndicom einzig von den Grünen.
Die Initiative garantiert uns, dass Stadt und Land, Berg und Tal nicht weiter auseinanderdriften.
Doch Nationalrätin Franziska Teuscher musste einräumen, dass einige Grüne auch gegen die Initiative seien, aus der Überzeugung heraus, dass mit der Revision des Postgesetzes schon viel erreicht worden sei. Die Initiative habe Druck gemacht, der Druck habe gewirkt. Genau deshalb sei die Initiative unnötig, sagte FDP-Nationalrat Markus Hutter. Sie stelle nicht die guten Dienstleistungen in den Vordergrund, sondern die Zahl der Poststellen.
Die Initiative zäumt das Pferd vom Schwanz her auf. Wollen wir tatsächlich gesetzlich vorgeschriebene einsame Poststellen, selbst wenn sie kein einziger Kunde aufsucht?
Nein, sagt die große Mehrheit des Nationalrats. Sie will der Post die unternehmerischen Freiheiten lassen und sagt damit zum wiederholten Mal Nein zu einer Postbank. Denn wer die Post durch eine Postbank querfinanziert, schaffe dies ein doppeltes Risiko. Der Staat hätte bei Verlust nicht nur für die Postbank, sondern auch für das Poststellennetz aufzukommen. Vergeblich versuchte die SP dagegen zu halten. Eine Postbank sei gefragt, ein Ja zu einer Postbank ermögliche es heimischen KMUs, besser an gute Kredite zu kommen, sagte Nationalrätin Margret Kiernan-Nellen.
Eine Postbank wäre too good to fail.
Für Bundesrätin Doris Leuthard ist die Post identitätsstiftend und erfüllt die wichtige Grundversorgung, aber betont sie:
Diese Versorgung, meine Damen und Herren, ist doch nicht gefährdet. Wir haben weltweit eine einmalige Dichte an Zustellpunkten. Damit finden Sie kein anderes Land, welches diese Leistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger erbringt.
Die Gewerkschaft Syndicom wartet nach dem Nein des Nationalrats ab, was die Postgesetzrevision bringt, und macht eine Analyse. Ein Rückzug der Initiative steht aktuell nicht zur Debatte.
Geraldine Eicher. Wir bleiben im Bundeshaus und da schien ein historischer Entscheid nahe, denn in der letzten Session hatte sich der Nationalrat für die Verfassungsgerichtsbarkeit ausgesprochen. Heute hätte es noch ein Jahr des Ständerats gebraucht. Zum grundlegenden Umbau des schweizerischen Staatswesens kommt es nun aber doch nicht. Gesetze sollen weiterhin auch dann angewertet werden müssen, wenn sie der Verfassung widersprechen. Pascal Krauthammer erklärt.
Verfassungsrichter in vornehmen roten Roben kennen wir aus Deutschland. Verfassungsrichter in schwarzen Roben aus den USA. Sie sind die Hüterinnen und Hüter der Demokratie und Menschenrechte und kippen darum auch mal die Gesetze des Parlaments, wenn diese der Verfassung widersprechen. In der Schweiz gibt es kein solches Verfassungsgericht. Im Gegenteil, wenn das Parlament verfassungswidrige Gesetze erlässt, muss das Bundesgericht diese Gesetze trotzdem anwenden. So steht es in unserer Verfassung. Dieser Vorrang des demokratischen Prinzips befürwortet CVP-Ständerat Ivo Bischofberger uneingeschränkt.
Wir sind stets damit gut gefahren, dass sich kein Richter über das Volk setzen kann.
Doch nicht alle sehen das so. Manche betrachten diesen umstrittenen Verfassungsartikel als alten Zopf, den man abschneiden sollte. BDP-Ständerat Werner Luginbühl.
Die heutige Regelung hat zum Ziel, uns vor den Richtern zu schützen. Nach meiner Auffassung ist es heute dringender geworden, uns vor uns selbst zu schützen.
Die weit verbreitete Vorstellung, dass das Volk und die Volksvertreter immer recht hätten, sei nämlich falsch, so SP-Ständerat Claude Janjak.
Es hat genauso wenig immer recht, wie wir als Volksvertreter nicht immer recht haben. Mir bereitet Sorge, dass auch die Politik zunehmend bereit ist, Verfassungswidrigkeiten in Kauf zu nehmen.
So würden immer öfter verfassungswidrige Initiativen durchgewunken, kritisiert Janjak. Gerade dieser Umstand zeige doch, dass die Kompetenzen des Bundesgerichts ausgebaut werden müssten. Im konkreten Einzelfall müsse auch die Eigentumsgarantie, das Willkürverbot oder die Wirtschaftsfreiheit von den Bundesrichtern geschützt werden können. Doch CVP-Ständerat Urschwaller will die Spielregeln nicht ändern.
Warum auch soll ich 5 Richtern mehr zumuten und vertrauen als 246 Parlamentariern und Parlamentarierinnen, wenn diese ihre Arbeit gründlich machen?
Politische Richtersprüche davon fürchten sich viele im Ständerat. Gerade ein Blick in die USA zum Supreme Court, dem dortigen Verfassungsgericht, zeige, was die Schweiz eben nicht wolle, so FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter.
Wenn man dort sieht, wie die Richterinnen und Richter nach ihrer Gesinnung ausgewählt werden, ob sie für oder gegen den Schwangerschaftsabbruch sind, ob sie für oder gegen die Gesundheitsreform sind, und das kann es ja nicht wirklich sein.
Darum, so plädiert Tisieni von der SVP, soll alles so bleiben, wie es nun mal ist.
Unser System funktioniert einwandfrei, also was wollen wir daran schrauben und rütteln?
Und so sah es schließlich auch eine Mehrheit im Ständerat. Nur 17 Volksvertreter waren für die Verfassungsgerichtsbarkeit, 27 waren dagegen.
Die Sorge um Syrien wächst. Die Rebellen wollen sich nicht mehr an Kofi Annans Friedensplan halten. Die oppositionelle Freie Syrische Armee hat nach eigenen Angaben die Waffenruhe gebrochen. Und aus Istanbul hat sich eine Gruppe syrischer Oppositioneller mit islamistischer Prägung gemeldet. Ihre Front islamischer Brigaden repräsentiere 16.000 bereiter Kämpfer. Ich fragte deres Nahost-Korrespondentin Irene Meyer, künden hier quasi die Oppositionellen Syriens offiziell den Bürgerkrieg an?
Ich glaube, man täuscht sich da seit längerem über die Wirklichkeit hinweg. Syrien ist bereits im Bürgerkrieg. Es gibt natürlich noch Gebiete, große Gebiete, in denen nicht gekämpft wird. Aber in immer mehr Gebieten in Syrien wird sehr gekämpft. Es ist wirklich Bürgerkrieg dort. Was wir hier haben, ist die Ankündigung einer weiteren Eskalation seitens der Opposition und der Rebellen.
Wir sprechen hier von Opposition, wenn wir die Gegner von Präsident Assad meinen. Wie einheitlich ist denn diese Opposition?
Überhaupt nicht einheitlich. Also wir haben hier ein undurchsichtiges, weites Feld der Opposition. Wir haben die politische Opposition, die ist unterteilt in verschiedene Organisationen, verschiedene Gruppen, auch mit unterschiedlichen Zielen. Es gibt politische Oppositionelle, die auf keinen Fall eine militärische Intervention wollen. Dann gibt es den syrischen Nationalrat, das ist die Stimme, auf die der Westen setzt. Er spricht auch mit unterschiedlichen Stimmen, ist zerrissen und zerstritten. Die Mehrheit dort will offenbar die militärische Intervention. Und dann haben wir die bewaffnete Opposition oder den bewaffneten Widerstand, die Rebellen. Auch hier gibt es unterschiedliche Gruppen. Man spricht unterdessen von 50 bis 60 Milizen. Das sind vor allem so lokale Milizen. Und was immer mehr westliche Geheimdienste unterdessen bestätigen, in Syrien sind Organisationen, die der Terrororganisation Al-Qaida nahestehen.
Sie haben gesagt, das ist eine neue Stufe der Eskalation im Moment. Kann man in dem Hinblick sagen, wie stark sind denn diese Rebellen bewaffnet?
Die sind unterschiedlich bewaffnet. Man weiß einfach, dass sie immer besser bewaffnet werden, weil Waffenlieferungen aus dem Golf kommen, das ist klar. Aus dem Libanon kommen Waffen. Die lokalen Milizen sind, wenn man sie mit der regulären syrischen Armee vergleicht, nicht sehr gut bewaffnet. Die sind denen klar unterlegen. Aber eben wenn man von Al-Qaida spricht, also die großen Anschläge in Damaskus, in Aleppo, das ist eine wirkliche Terrortechnologie. Die haben eine weit entwickelte Terrortechnik.
Bis jetzt hatte man eher den Eindruck, Machthaber Assad wehre sich gegen den Friedensplan von Kofi Annan. Und nun kündet genau die Gegenseite diesen Friedensplan auf. Was hat das zu bedeuten?
Assad torpediert natürlich den Friedensplan von seiner Seite. Also er müsste längst seine schweren Waffen abziehen aus den Städten. Die Truppen, das macht er nicht. Und er führt einen wirklich grausamen und brutalen Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Das muss man festhalten. Aber jetzt sagt ganz klar die andere Seite oder Teile der anderen Seite, die kündigen jetzt den Annan-Friedensplan auf. Wenn man zurückschaut, vor allem die bewaffnete Opposition, die Rebellen, aber auch der syrische Nationalrat war von Beginn an sehr skeptisch gegenüber diesem Friedensplan, wollte den eigentlich nicht. Die wollen wirklich Pufferzonen, die wollen die Intervention. Und das wird jetzt einfach noch bestätigt.
Sagt deres Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Die Schweiz bietet nicht nur ausländischen Millionären attraktive Möglichkeiten zur sogenannten Steueroptimierung, auch reiche Inländer können Steuern sparen. Ein Bundesgerichtsurteil gewährt einen Einblick in diese Welt. Ein Multimillionär kämpfte durch alle Instanzen, weil er die Mehrwertsteuer für seinen Privatjet zurück wollte. Inlandredaktor Sascha Buchbinder.
Wer wenig Geld hat, glaubt gern, mit mehr Geld würden die Probleme kleiner. Aber die Wahrheit ist, wer viel hat, hat viel zu verlieren. Allein die Steuern, allein die Mehrwertsteuer von aktuell 8%. Bei einem Busbillett sind das nur ein paar Rappen. Aber wer sich im Privatjet fortbewegt, zahlt richtig viel Geld. Auf 800.579 Franken und 95 Rappen lautete die Mehrwertsteuerrechnung für den Privatjet eines Genfer Multimillionärs saudischer Abstammung. Einziger Trost, wer viel Geld hat, kann sich gerissene Anwälte leisten. Die überlegen sich dann, wie sich die Steuern optimieren lassen. Im Fall des Genfer Saudis machte sich ein Zuger Steuerberater an die Arbeit. Resultat? Eine Briefkastenfirma auf den Cayman Islands. Nennen wir sie die Fliegsteuerfrei AG. Einzige Aktivität von Fliegsteuerfrei? Einen Learjet für den einzigen Aktionär der Firma bereithalten. Die einzige Aktivität? Nicht ganz. Die Firma reichte außerdem bei der Steuerverwaltung Anträge auf Vorsteuerabzug ein. Vorsteuerabzüge sind eine Besonderheit der Mehrwertsteuer. Wichtig für alle Besitzer von Privatjets dabei, die Firma muss für ihr Flugzeug keine Mehrwertsteuer zahlen. Die zahlen nämlich die Kunden der Firma, wenn sie den Jet mieten. Allerdings nur für die Flugmeilen in der Schweiz. Im Ausland fliegt es sich steuerfrei. Bei dieser Ausgangslage ist klar, dass die größeren Privatjets in der Schweiz samt und sonders Firmen und nicht Privatpersonen gehören. Trotzdem sollte man darauf achten, dass die Steueroptimierung nicht zu stark ins Auge sticht. Die Fliegsteuerfrei AG zum Beispiel war zu plump organisiert. Sie vermietete ihren einzigen Flieger, einzig ihrem Alleinaktionär, und sie konnte nicht belegen, dass dieser die Mieten jemals zahlte. Prompt verlangte die Steuerverwaltung die Mehrwertsteuer, wogegen die Fliegsteuerfrei AG vor Gericht zog, bis vor Bundesgericht. Seinen Learjet über eine Firma auf den Cayman Islands zu halten sei zulässig, befand das Bundesgericht. Aber wenn die Steuerumgehung offensichtlich der einzige Firmenzweck sei, müsse die Steuerverwaltung das nicht tolerieren. Resultat nach 8 Jahren Rechtsstreit: Der Genfer Multimillionär muss die gut 800.000 Franken Mehrwertsteuer für den Kauf des Learjets doch bezahlen. Zuzüglich 15.000 Franken Verfahrenskosten für den Gang vor Bundesgericht.
7:01, Sie hören Rendezvous. Wer sich ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung kaufen will, kann dafür einen Teil seines Pensionskassengeldes einsetzen. Diesen Vorbezug will der Bundesrat nun einschränken. Darum braucht es die Bausparinitiative, finden die Initianten. Ihrer Meinung nach könnten sich junge Familien sonst kein Eigenheim leisten. Christian von Burg hat sich dieses Argument genauer angeschaut.
Wer ein Haus kaufen will, braucht Geld. In der Regel 20% des Kaufpreises. Den Rest leiht die Bank. Viele haben das nötige Geld aber nicht auf dem Konto und sie müssen einen Teil ihres Pensionskassengeldes vorbeziehen, damit der Hauskauf möglich wird. Diesen Vorbezug möchte der Bundesrat jetzt stark einschränken. Und das geht Ansgar Gmür, dem Direktor des Hauseigentümerverbandes, gegen den Strich.
Die heutige Regelung für den Pensionskassenvorbezug will er auch noch abschaffen. Das Bausparen will er nicht. Und wenn man jetzt das alles nicht macht, wird dem Verfassungsauftrag, dass man Wohneigentum fördern muss, nicht nachgelebt.
Seit der Vorbezug des Pensionskassengeldes möglich ist, steigt der Anteil der Wohneigentümer in der Schweiz stark an. In den 90er Jahren bewohnten etwa 30% die eigenen vier Wände. Heute sind es bereits 40%. Natürlich spielen dabei auch die sehr günstigen Hypothekarzinsen der letzten Jahre eine Rolle. Aber die Bedeutung des Vorbezugs aus der zweiten Säule sei nicht zu unterschätzen, sagt Gmür.
Es ist natürlich ein sehr wichtiger Teil für diejenigen Haushalte, die sich nicht einfach so ein Eigentum leisten können, vor allem wenn man eine Familie hat.
Den Familien, generell der Mittelschicht, eigene vier Wände zu ermöglichen, das ist auch das erklärte Ziel der zweiten Bausparinitiative. Das steuerlich begünstigte Bausparen könnte den Vorbezug aus der zweiten Säule quasi ersetzen. Umso wichtiger also, sagt Gmür, dass man am 17. Juni ein Ja einlege. Das eine habe mit dem anderen gar nichts zu tun, sagt hingegen CVP-Ständerat Urs Schwaller. Er ist Mitglied der zuständigen Kommission und gegen die Initiative des Hauseigentümerverbandes. Schwaller verweist auf die dritte Säule, mit der pro Kopf bereits fast 7'000 Franken pro Jahr steuervergünstigt für den späteren Hausbau gespart werden kann. Die Initiative geht nochmals 10'000 Franken pro Kopf und Jahr darüber hinaus. Und das, sagt Schwaller, das nütze nur noch den Reichen.
Für mich ist es ein Steueroptimierungsmittel, das ist legitim, ein solches Mittel zu verlangen. Aber ich glaube, dass für die Großzahl der Schweizerinnen und Schweizer, dass sich hier nichts ändern wird. Auch bei einer Ablehnung der Initiative, es bleibt weiterhin möglich, über die Säule 3a dann auch einen Vorbezug zu machen für den Hausbau oder den Kauf.
Und Schwaller unterstützt auch die Pläne des Bundesrates, damit die Verlockung nicht mehr besteht, mit dem Geld der zweiten Säule ein zu teures Haus zu kaufen und im Alter dann auf Ergänzungsleistungen zurückzugreifen.
Die zweite Säule soll ja die Altersvorsorge sichern und wir wollen verhindern, dass dann wegen zu einem zu großen Vorbezug der Staat eingreifen muss.
Klare Worte aus der CVP also. Die gleiche CVP wohlgemerkt, die die erste Bausparinitiative noch unterstützt hat. Nach dem deutlichen Volksnein vor bald 3 Monaten empfiehlt die CVP nun offiziell ein Nein. Die BDP ist ebenfalls vom Ja-Kurs abgerückt. Die Bausparinitiative Nummer 2 wird es also nicht einfach haben. Selbst Gmür vom Hauseigentümerverband lässt durchblicken, dass er die Initiative am liebsten zurückziehen würde. Aber dazu sei es zu spät.
Aufgrund der Signale aus Bern hat man gesagt, man bringt beides am gleichen Sonntag und dann haben wir gesagt, daran ziehen wir nicht zurück. Es wäre anders gewesen, wenn wir die heutige Situation gekannt hätten.
Dennoch will der Hauseigentümerverband weitere Ja-Plakate aufhängen lassen und bis zum 17. Juni weiterkämpfen.
Heute ist der Höhepunkt der Feiern, denn genau heute vor 60 Jahren bestieg Elisabeth den Thron des Vereinigten Königreiches. Neben den großen offiziellen Anlässen feiern die Menschen in Großbritannien auch im kleineren, privateren Rahmen. Allein in England und Wales sind 9500 Straßen für Quartierfeste gesperrt. Und an einem dieser Straßenfeste war auch Afra Galati in London.
Nahe dem Bahnhof King's Cross mitten in London. Links und rechts der abgesperrten Exmouth Market Straße sind die Häuser und Geschäfte mit Wimpeln und britischen Flaggen geschmückt. Auf der Straße stehen Tische und Bänke. Dutzende Anwohner, junge und alte, sind zum Straßenfest gekommen, um zusammen das 60. Thronjubiläum der Queen zu feiern. Sie trinken Bier oder das britische Cocktailgetränk Pimm's, essen selbstgebackenen Kuchen, unterhalten sich. An einem der Tische sitzt die 27-jährige Sekretärin Muriel. Sie sei stolz auf ihre Königin, sagt sie. Die Monarchie bringt uns Kultur, Einheit, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, etwas, worauf wir stolz sein können. Und sie bringt Geld, weil sie Touristen anlockt. Touristen sind an diesem Straßenfest, im Gegensatz zur Schiffsparade am Sonntag, die Menschen aus aller Welt angelockt hat, keine. An solchen Festen feiern Briten historische Ereignisse, etwa die Krönung der Queen, plaudern über das Wetter, das Essen und eben die Queen und ihre Familie. Auch der 43-jährige Firmenchef John kann sich das Vereinigte Königreich ohne Monarchie überhaupt nicht vorstellen. Gäbe es sie nicht, erklärt er, wäre Großbritannien kein einheitliches Land. Großbritannien braucht ein nicht politisches Staatsoberhaupt, das Schotten, Nordiren, Walisern und Engländern Zusammenhalt gibt. Das ist die Rolle der Monarchie in der britischen Gesellschaft. Für den 63-jährigen Pensionär Dennis hingegen bedeutet Monarchie Unterhaltung, Spektakel, Pomp. Deswegen, sagt er, ginge wohl nicht viel verloren, würde es sie nicht mehr geben. Aber, fügt er hinzu, es müsste etwas anderes da sein, um den Leuten Hoffnung und Glauben zu geben. Die Leute glauben an die Queen, vertrauen ihr. Etwas anderes müsste dieses Gefühl ersetzen. Etwas abseits, vor seinem Möbelladen, steht der 38-jährige Nicholas mit verschränkten Armen. Reden will Nicholas nur im Laden, nicht draußen, wo alle die Königin feiern. Würde sie weniger kosten, sagt er allerdings, könnte er sich vielleicht für sie begeistern. Wir geben ein Vermögen aus für die Jubiläumsfeierlichkeiten. Ich glaube nicht, dass Geld zurück in unsere Taschen fließt. Auch gehen der Wirtschaft Arbeitstage verloren. Finanziell profitiere ich überhaupt nicht. Trotz weniger negativer Stimmen, wie von Nicholas und ein, zwei Passanten, die zufällig am Straßenfest vorbeilaufen, gibt die Monarchie den Briten hier ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und einen Grund zum Feiern. Denn, fragt der 64-jährige Radiojournalist Maxwell, welche andere Nation als Großbritannien würde zu Ehren der Queen bei Wind und Kälte draußen stehen, warmes Bier trinken und tanzen?
To stand outside, drink warm beer and jive. No other nation that I can conceive of would do it.
Mehr zur Queen und ihrem Thronjubiläum gibt es hier gleich im Tagesgespräch. Bei Susan Brunner ist unser auch gut gelaunter Korrespondent Martin Aliot. Doch zuerst noch die Schlagzeilen dieses Mittags mit Jonathan Fisch.
Die Gotthard-Bahnlinie bleibt wegen eines Felssturzes im Kanton Uri vermutlich während der nächsten drei Tage gesperrt. Beim Unglück bei Gurtnellen wurde ein Bauarbeiter verschüttet, zwei wurden verletzt. Die wichtigsten Anliegen der Postinitiative seien bereits heute erfüllt. Das sagt die Mehrheit des Nationalrats und lehnt das Volksbegehren von Gewerkschaften und SP klar ab. Das Bundesgericht müsse auch Bundesgesetze anwenden, die der Verfassung widersprechen. Nach dem Willen des Ständerats sollen die Richter die Gesetze nicht auf ihre Verfassungsmäßigkeit prüfen können.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.